Wir haben heute schon was aus Gottes Wort gehört. Mich hat das total berührt, wo wir diesen Psalm zusammen gelesen haben. Gibt es was Besseres als das, was Gott zu uns sagt? Was in Gottes Wort steht, mich hat das so angerührt, so begeistert. Und mich begeistert es auch, dass ich heute hier stehen darf. Es geht weiter mit unserer Reihe aus dem Epheserbrief. Wir haben noch ein paar Predigten. Und ich bin sehr begeistert von dem Text, über den ich heute predigen darf. Es geht um Epheser 4, Vers 1 bis 16. Und das habe ich vorher noch nie so gesehen. Ich habe diesen Text gelesen und manchmal überliest man ja auch Dinge so oft oder man erfasst nicht wirklich die gesamte Bedeutung von dem, was so drinne steckt. Und ich habe gemerkt, in diesem Text Epheser 4, da steht eigentlich Gottes Gesamtkonzept für die Gemeinde drin. Ist das nicht cool? Und ich glaube, dass in dieser heutigen Zeit Gott einfach seiner Gemeinde, nicht nur hier bei uns, sondern auch, ja, ich weiß nicht, ob weltweit, aber ich habe ziemlich viel gelesen in der letzten Zeit oder auch gehört im Netz, dass ich glaube, dass Gott wirklich eine neue Offenbarung seiner Gemeinde schenkt, was sein Konzept von Gemeinde ist. Und wir merken ja, wir leben in der letzten Zeit, wir haben uns ganz kurz darüber unterhalten, auch beim Gebet vor dem Gottesdienst, also die Welt und die muslimische Welt und die Kirchen und ja, die Welt schreit auf, weil sie plötzlich uns Christen erkennt. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, jetzt ist es ganz besonders wichtig zu erkennen, dass Gott einfach seine Braut für sein Kommen vorbereitet. Jesus wird kommen bald und wir sind seine Braut und er möchte uns vorbereiten. Deswegen ist es total wichtig, dass wir vielleicht sogar die letzte Möglichkeit einfach, dass wir wirklich mal Gottes Konzept von Gemeinde erfassen. Dass wir noch viel heller leuchten. Auch alle, die heute nicht hier sind, haben wir gebetet und ich habe das auch wirklich so verspürt. Ich glaube, die leuchten jetzt einfach da, wo sie sind. Und wir sind mit ihnen verbunden. Wollen das gleich hören. Wir sind als Gemeinde wirklich alle miteinander verbunden. Und wir als Oase wollen wirklich gut vorbereitet sein auf das Kommen von Jesus, oder? Ich habe diesen Text diesmal einfach, natürlich auch, weil das einfach der Text war, der jetzt im Epheser gerade dran war und ich habe mich damit beschäftigt, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es wirklich mit meinen Herzensaugen gesehen. Und ich habe darüber in der ersten Predigt von dieser Epheser-Reihe schon mal gesprochen, was das bedeutet, einfach mit den Herzensaugen einen Text zu lesen. Und ich glaube, dass Gott seine Gemeinde da wirklich auf eine ganz liebevolle Art und Weise korrigiert. Und wir wollen einfach mal in den Text gehen, starten wir mit Vers 1. Epheser 4, Vers 1. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. In der Elberfelder heißt es, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und Paulus schreibt das aus dem Gefängnis heraus und darüber hat Olga letzten Sonntag, hat Paulus das auch gesagt, dass er aus dem Gefängnis heraus predigt und Olga hat das super erklärt. Also wenn ihr das irgendwie verpasst habt letzten Sonntag, hört es euch an, überhaupt die ganze Predigt war einfach, es hat mich sehr bewegt, es war wunderbar. Deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal so groß drauf ein. Paulus beginnt diesen Text mit einer Bitte oder mit einer Ermahnung, wie auch manche andere Übersetzungen sagen. Moment. Gott hat dich und mich berufen. Auch darüber habe ich in der ersten Predigt von der Epheser-Reihe ziemlich viel gesprochen. Gott hat uns Gnade gegeben und er hat uns berufen. Was bedeutet es? seiner Berufung würdig zu leben. Was denkt ihr, was Gott sich von uns wünscht? Das schreibt Paulus im nächsten Vers. Lesen wir mal weiter. Epheser 4, Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Hättet ihr sowas erwartet? Ich hätte eine ganz andere Antwort darauf gegeben. Ich hätte gedacht, Wunder, was meine Berufung ist und wie ich meiner Berufung würdig wandle. Aber Paulus sagt hier, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Das ist unsere Berufung, wie wir miteinander umgehen. Das habe nicht ich mir ausgedacht, ich hätte es mir vielleicht auch ausgedacht, aber oder hätte zumindest, ja, Gott ist das wichtig. Diese demütige Haltung und miteinander in Liebe umgehen. Und dieser Text, ich habe den jetzt aus der Neuen Genfer Übersetzung gelesen, der ist so ein bisschen weichgeschleudert. Die Elberfelder Übersetzung spricht von Demut und von einander in Liebe ertragen. Es ist in dieser Welt was absolut Herausragendes, wenn eine Gruppe von völlig verschiedenen Menschen aus verschiedenen Herkunft und verschiedenen Alter und Generationen, wenn diese Menschen, diese völlig verschiedenen Menschen auf Augenhöhe und liebevoll und freundlich miteinander umgehen, oder? Im nächsten Monat wollen wir mit allen Leitern dieser Gemeinde ein paar Treffen haben, wo wir miteinander durch einen geleiteten Prozess gehen. Wir wollen für unsere Gemeinde die Berufung und die Vision einfach in einen kurzen, prägnanten Satz auf den Punkt bringen, was wir immer noch nicht so richtig haben. Wir haben diese Buchstaben-Oase, aber es ist einfach zu lang. Und natürlich wollen wir uns über unsere Berufung einfach nachdenken als Oase. Und diese, was Jesus hier sagt oder was Gott hier sagt, das müssen wir, finde ich, unbedingt berücksichtigen, wenn Gott sagt, das ist unsere Berufung. Und Paulus Ermahnung geht im nächsten Vers noch weiter. Lesen wir mal Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und in der Elberfelder Übersetzung heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich finde, das ist ein total schönes Bild. Das Band des Friedens. Macht doch mal die Augen zu und stellt euch das mal vor. Lasst es euch vom Heiligen Geist mal zeigen, wie sieht dieses Band des Friedens unter uns aus? In den nächsten Versen 4 bis 6 zeigt uns Paulus, wie das Band aussieht. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ist das nicht stark? Wenn wir an Jesus glauben, sind wir durch den Glauben an Jesus miteinander alle verbunden, wie mit einem unsichtbaren Band. Und Gott ist über allen, er ist in uns allen und er wirkt durch uns alle. Warum schreibt Paulus das hier alles? Weil diese Einheit in Gefahr ist. Wir sehen das leider in der Geschichte unserer Gemeinde und wir sehen das auch in den Geschichten von vielen anderen Gemeinden. Und deshalb warnt Gott uns, dass dieser Frieden in Gefahr ist, dieses Band des Friedens. Und ich lese dazu nochmal Vers 3. Setzt alles dran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wir sollen alles daran setzen, diesen Frieden zu bewahren. Das würde Paulus ja nicht schreiben, wenn das alles ganz easy peasy wäre und das alles so von alleine geht. Uns muss das bewusst sein, dass einfach der Feind diesen Frieden stören möchte. Und wie bewahren wir diesen Frieden? Paulus sagt, indem wir unserer Berufung würdig leben. Und was das bedeutet, das haben wir gerade gesehen. Wir gehen miteinander liebevoll um und keiner erhebt sich über den anderen. Diese Augenhöhe untereinander, die ist so wichtig. Habt ihr das soweit erfasst? Weil das war jetzt ein bisschen theoretisch. Paulus hat diese, aber nicht nur diese theoretischen Anweisungen gegeben, sondern jetzt wird es ziemlich praktisch. Denn er hat ein wunderbares Konzept für seine Gemeinde, wie das praktisch umgesetzt werden soll. Und das legt Paulus in den folgenden Versen dar. Und dabei ist sozusagen das Gelingen für den Frieden der Gemeinde der richtige Umgang mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Da geht es nämlich auch wirklich darum, dass sich keiner über den anderen erhebt, sondern dass wir, ne, wir haben gesehen, Gott ist in allen von uns und er wirkt durch alle. Und dass keiner sich über den anderen erhebt, das ist mega wichtig, wenn wir dienen. Erinnert ihr euch, wir haben dieses Jahr, an Neujahr, hat Robert so einen Impuls gegeben und er hat gepredigt über den Leib. Und es ging darum, dass nicht nur die Leute auf der Bühne wichtig sind, sondern dass jeder von uns wichtig ist. Gerade die Leute, die im Hintergrund dienen, die sind besonders wichtig. Und jeder sollte genau das, sollte einfach zufrieden sein und glücklich sein mit dem, was er bekommen hat. Weil wir haben gelesen, dass Gott die Gaben zuteilt. Er hat das für richtig und für gut befunden. Er will das genau so haben, dass du genau mit den Dingen dienst, die Gott dir gegeben hat. Und stellt euch mal vor, ein Leib hätte nicht die inneren Organe, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, das funktioniert überhaupt nicht. In der Bibel gibt es mehrere Stellen mit einer Auflistung von Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und die bekanntesten sind wahrscheinlich 1. Korinther 12 und Römer 12. Und da gibt es natürliche Gaben und es gibt geistliche Gaben. Und es gibt, so wie das, was wir heute behandeln in diesem Text, es gibt Leitungsgaben. Und wie wir mit den Leitungsgaben umgehen, ist ganz besonders entscheidend für den Frieden in der Gemeinde. Für dieses Band des Friedens ist ganz besonders das wichtig. Und damit ihr jetzt nicht denkt, da gibt es ja doch schon wieder Leute, die irgendwie besonders sind, möchte ich betonen, jeder von uns ist ein Leiter. Jeder ist ein Leiter von sich selbst, von seiner Familie, vielleicht von seiner Arbeit, von seiner Kleingruppe oder auch von einem Dienstbereich. Wisst ihr, bei Gott gilt das Prinzip, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über Größeres setzen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns ein Leiter ist. Sei im Kleinen treu, dann wird Gott dich über Größeres setzen. Ich habe niemals geglaubt, vor etlichen Jahren, dass ich jemals mit so einem Mikrofon in der Hand auf der Bühne stehen werde. Niemals. Aber so ist einfach Gott. Und ich weiß immer noch nicht, wieso ich hier eigentlich stehe, weil es macht echt Gott. Und wir wollen uns jetzt diese 5 Leitungsgaben, die man auch den fünffältigen Dienst nennt, wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen und es darf sich jeder von uns angesprochen fühlen. Wenn wir in diesem Bibeltext weitergehen, dann kommt jetzt so ein Einschub, über den möchte ich jetzt nicht sprechen, Vers 7 bis 10, weil Jesus da einfach nur erklärt, oder Paulus erklärt, wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass er uns diese Gaben überhaupt geben kann. Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, auch sogar in den modernen Übersetzungen ist es ein bisschen kompliziert, deswegen könnt ihr einfach Vers 7 bis 10, wenn ihr diesen Text vollständig erfassen möchtet, zu Hause lesen. Und wir lesen jetzt weiter in Vers 11 und das schließt sich direkt an den Vers 7 an. Also Epheser 4, Vers 11, 12. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes Volk gehören, für den Dienst zuzurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ich möchte, bevor ich einfach diesen ganzen Text weiterlese, einfach mit euch nochmal kurz darüber ein bisschen mehr zeigen, wofür Gott einfach diese Gaben der Gemeinde gegeben hat. Und deswegen überspringen wir jetzt nochmal einmal eben diesen Vers und lesen Vers 12 bis 14. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten, das hatten wir eben schon mal gelesen, ne? Und die Gemeinde, den Leib von Christus, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden, hier geht es wieder um Einheit, und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein, und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen und verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Diese Verse sind verständlich, oder? Paulus erklärt hier, Gott gibt diese Gaben des fünffältigen Dienstes, um die Gemeinde zu stärken, und wir sollen im Glauben eins werden und zur vollen Reife gelangen. Und den letzten Vers finde ich besonders spannend. Der Feind versucht, in unserer Zeit so viel Lüge wie möglich in Gottes Volk einfach zu säen. Dagegen sollen wir als Gemeinde immun werden. Ich möchte immun werden gegen die Lügen des Feindes. Und auch wenn man in der Seelsorge tätig ist, die allergrößte Waffe in der Seelsorge ist wirklich Lüge durch Wahrheit zu ersetzen, weil dann ist der Feind verschwunden. So, jetzt möchte ich auf diese Gaben eingehen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Fällt euch hier was auf? Hier geht es nicht um Gaben, die wir in bestimmten Situationen einsetzen können. Hier geht es darum, sondern die Person ist die Gabe. Gott gab die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Diese Gabe ist sozusagen das Wesen eines Menschen. Es ist die Brille, durch die diese Menschen die Welt sehen. Und wisst ihr, da kann jeder von euch mal, wenn wir jetzt gleich diese Gaben einzeln anschauen, schauen, welche Brille habe ich eigentlich? Welche Brille passt zu mir? Und diese Gaben des fünffältigen Dienstes sind dazu da, die Gemeinde zu erbauen und zum Dienst auszurüsten. Das bedeutet, der Evangelist ist nicht dazu da, alle evangelistische Arbeit in der Gemeinde zu machen, sondern er ist dazu da, die anderen dazu anzuleiten, wie sie einfach Menschen erreichen können. Weil die Gemeinde soll erbaut werden, aber die Gemeinde soll natürlich auch wachsen, unbedingt. Gott möchte ja die Menschen da draußen alle, dass wir sie erreichen. Und wisst ihr, das Besondere, was heutzutage einfach, glaube ich, Gott neu offenbart ist, dass das nur funktioniert, wenn diese ganzen Gabenträger einander sich in Demut unterordnen. wenn sie auf Augenhöhe miteinander agieren, nur dann funktioniert der fünffältige Dienst. Nicht, wenn einer denkt, er ist so wichtig und die anderen kommen in der Gemeinde gar nicht zu Wort. Und wir werden das gleich auch noch ganz anschaulich anschauen. Wir sollen, wie haben wir am Anfang gelesen, wir sollen uns nicht einer erhöhen über den anderen und wir sollen einfach in Liebe und in Sanftmut und miteinander umgehen und das Band des Friedens wahren. Das gilt auch ganz praktisch jetzt für diese Gaben. Und dazu findet man, finde ich, im Netz gerade relativ viel. Und ich habe in der letzten Zeit, ich höre schon ziemlich lange diesen Leiterschaftspodcast von Tobias Teichen. Und er hat in der letzten Zeit so eine ganz tolle Serie gemacht, die heißt Better Together. Und da haben sie so ein ganz tolles Format. Sie haben Leute aus ihrer Leiterschaft auf die Bühne geholt und die haben sich so in den Kreis gesetzt und haben einfach darüber geredet, über ihre Stärken und über ihre Schwächen und wie sie besser miteinander umgehen. Mich haben diese Podcasts total begeistert. Und das wünsche ich mir tatsächlich ganz doll für unsere Gemeinde, dass wir so miteinander umgehen, weil ich glaube wirklich, dass Gott so seine Gemeinde bauen kann und dass auch Menschen errettet werden dadurch. Es gibt bei jeder Gabe Stärken und auch Schwächen. Und besonders, ja, die Schwächen machen bei Unreife das Zusammenwirken einfach schwer. Habe ich noch ein bisschen Zeit, dass wir auf beides eingehen können, auf die Stärken und auf die Schwächen? Könnt ihr noch? Ja? Ja, lass uns einfach mal die einzelnen Gaben anschauen. Der Apostel. Der Apostel, der malt Bilder von dem, wo es hingehen soll. Der Apostel schenkt Sicherheit, sich überhaupt auf die Reise zu begeben. Er setzt Menschen frei, weil er einfach ein Gespür dafür hat, was in den Menschen steckt. Also bei uns ist zum Beispiel der Alex, der sagt immer, lass uns doch mal den und den für diese Aufgabe einsetzen, weil er einfach sehen kann, was in diesen Leuten steckt. Und jemand anders wäre vielleicht gar nicht darauf gekommen, aber das finde ich total schlimm, wenn Leute übersehen werden. Es braucht unbedingt diese Gabe. Und der Apostel, der öffnet einfach neuen Raum. Da, wo jemand apostolisch reingeht, da können andere wachsen. Ist doch super, oder? Das brauchen wir alle unbedingt. Allerdings hat der Apostel natürlich auch Schwächen. Zumindest, wenn er unreif ist. Solche Leute kommen manchmal recht bossig rüber. Es geht ihnen nie schnell genug. Oder derjenige denkt und sagt oft, wir müssten schon viel weiter sein. Alle müssen nach seiner Pfeife tanzen, weil er weiß es besser. Und er rennt vorne weg und alle müssen hinterher. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Sagt das lieber nichts. Also der Apostel nimmt neues Land ein. Er eröffnet das Bauland. Und ich habe dazu ein bisschen was anschaulich mitgebracht. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht wie im Kindergarten. Das war einfach das, was ich so hatte. So, das ist das Bauland. Ja? Seht ihr wahrscheinlich von hier nicht, ne? Stell es mal dahin. Vielleicht könnte ich gleich mal einen kurzen Assistenten gebrauchen. Jetzt kommen wir zu den Propheten. Die Stärken von den Propheten. Er zeigt, was Gott tun möchte. Er hat sozusagen nicht nur das Bauland, sondern er hat den Bauplan. Das, was Gott tun möchte, das ist total wichtig, damit einfach die Versammlung nicht nur nach menschlichem Plan abläuft. Also es ist jetzt eine Lego-Anleitung von was anderem, aber ich glaube, ihr versteht, ne? Ein Bauplan, also so eine Anleitung. Und der Prophet setzt Glauben frei. Er ist wachsam und warnt vor Gefahren. Und Dinge kommen vom Unsichtbaren ins Sichtbare, im Dienen an Menschen. Darf ich dir das anvertrauen? Die Schwächen von dem Propheten sind, er ist manchmal aufgeblasen, weil er überzeugt ist, dass Gott zu ihm redet. Und er hat den Schlüssel zur Erkenntnis und zur besonderen Offenbarung. Deswegen braucht er sich von anderen nichts sagen lassen, weil Gott redet ja persönlich zu ihm. Und manchmal weiß er auch, was Gott zu anderen sagt. Und manchmal ist der Prophet auch sprunghaft. Der Heilige Geist sagt heute dies und morgen was anderes. Und manchmal fühlen sich solche Leute auch so im Himmel verankert, dass sie sich mit irdischer Gemeinschaft ein bisschen schwer tun. Der Prophet hat sozusagen den göttlichen Bauplan, habe ich schon, ja, der ist da, genau. Und die Bibel sagt, diese beiden legen das Fundament. Ich habe den Bibelvers jetzt nicht mitgebracht, aber es steht in Epheser 2, Vers 20, das hatten wir schon mal. Ira hat darüber gepredigt, dass die Gemeinde erbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten. Also wenn wir irgendwas bauen und es ist das Bauland nicht da oder auch gar kein Bauplan, dann ist es schwierig, was Richtiges zu bauen. Und dann sagt die Bibel auch noch, dass an einer anderen Stelle, dass Jesus der Eckstein ist. Da ist alles festgemacht. Der Eckstein, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich nicht wirklich wusste, wie ich das darstellen sollte. Wir haben so ein bisschen im Internet geguckt, Robert und ich. Der Eckstein ist einfach riesig. Der stabilisiert das Ganze. So, jetzt kommen wir zu dem Evangelisten. Seine Stärken sind, er hat den Blick für die Verlorenen. Und er bewirkt damit, dass auch die anderen ihr Herz einfach weich halten für die Verlorenen. Dass wir nicht nur auf uns gucken und dass wir denken, ach, die sind ja selbst schuld. Und er vertieft auch den Glauben der Gläubigen, weil er ihnen hilft, den Glauben einfach zu erklären. Das Evangelium kann man ganz einfach erklären. Wir waren, Robert und ich waren letzten Samstag auf einem regionalen Leitertreff vom BFB als Gäste und da hat der Sprecher des ganzen Tages hatte das Thema das Evangelium in 30 Sekunden. Und es war sowas ähnliches wie in der Kinderstunde dieses wortlose Büchlein. Kennt ihr das noch? Wer kennt noch das wortlose Büchlein? Ist mir dazu gleich eingefallen. Der Evangelist erwartet Zeichen und Wunder. Wir brauchen das, angespornt zu werden, Zeichen und Wunder zu erwarten. Und er hat eine Dringlichkeit im Herzen und ist jederzeit bereit, die Botschaft zu teilen. Evangelist zeigt uns, wie man in alltäglichen Situationen einfach ja, das Evangelium predigen kann. Die Schwächen von dem Evangelisten sind, er motiviert ständig alle auf die Straße zu gehen, um die Verlorenen zu retten und ist oft ungeduldig und frustriert, wenn die Leute in der Gemeinde was anderes machen. Alex lächelt schon, ich weiß das, ich kenne das sehr gut. Und er hat auch manchmal nicht so den Blick dafür, dass die Leute, die jetzt Jesus angenommen haben, dass sie auch weitergeführt werden. Weil es gab so viele Evangelisationen in der Vergangenheit, in der Christenheit, große Evangelisationen, wo Leute, die eine unglaubliche Gabe haben, so viele Menschen zu Jesus geführt haben. Und dann sind diese Leute nicht weitergeführt worden, weil derjenige, der die zum Glauben geführt hat, einfach dafür keinen Blick hatte, wie man das weiter begleitet. Der Evangelist steht für die Tür des Hauses. Die ist ein bisschen klein, aber ich hatte zu Hause keine größere. Es kommen Leute rein in die Gemeinde. Deswegen diese Tür, könnt ihr das sehen? Okay. Jetzt kommen wir zu dem Lehrer. Der Lehrer kann komplexe Dinge einfach erklären. Es entsteht Klarheit, weil die Bibel ist ja dick. Und vieles ist auch komplex und kompliziert und es ist so wichtig, dass der Lehrer Klarheit da reinbringt. Die Botschaft bekommt Tiefe und er gibt damit einen sicheren Schutz vor Angriffen, Schutz für die Gegenwart Gottes. die Menschen können aufblühen. Und das Gespür, sage ich, betone ich, von prophetischen Menschen, die manchmal einfach nur was spüren, das wird klar und verständlich, wenn es mit theologischem Wissen unterfüttert wird. Und der Apostel, dafür stehen diese Wände. Eigentlich dachte ich, dass da die Tür ist, irgendwo, und mach mal hier die Wände hin, an den Rand. Jetzt kommen wir zu dem Hirten. Quatsch. Nein, ich war noch bei dem Lehrer. Ich habe nur die Stärken erzählt. Die Schwächen von dem Lehrer, der verteilt total gerne gelbe Karten und besonders gerne rote Karten. Er sagt ständig, was richtig und was falsch ist. Und da kommt manchmal echt gnadenlos rüber, weil der Mensch dahinter ist ihm manchmal egal. So ein Schwarz-Weiß-Denken. Und vielleicht auch so eine Arroganz. Ich habe das Wahrheitsmonopol. Ich weiß hier, was richtig und was falsch ist. Und manchmal, wenn man so gesetzliche Glaubensgemeinschaften anschaut, dann geht es immer nur darum, was mache ich jetzt richtig und was mache ich jetzt falsch. Da sind so ganz enge Wände. Also das ist die Unreife. Also die Wände. Der Hirte, kommen wir zu dem Hirten, der Hirte hat einen Blick für den Einzelnen. Er läuft mit Leuten durch das dunkle Tal und weiß, wo es hingeht. Er baut Brücken. Er macht Raum für Emotionen. Er schafft Verbindung und er möchte, dass sich alle wohlfühlen. Der Hirte hat die Fähigkeit wahrzunehmen, wo wir uns nicht verbunden, wo wir nicht miteinander verbunden sind oder wo irgendwas querläuft. Der Apostel, der merkt das nämlich manchmal gar nicht. Der hat da nicht so das Gespür für. Und wisst ihr, wenn man so ein neues Land eröffnet hat, die Herde da wirklich reinzuführen, da gibt es auch manche Schwierigkeiten. Und Schmerz, die muss man irgendwie auffangen. Die Schwächen von dem Hirten, er geht manchmal zu lange Wege mit einzelnen Leuten und nichts geht voran. Er fühlt sich verantwortlich, alle durchzutragen. Er hat vielleicht ein gesundes, ungesundes Bedürfnis, gebraucht zu werden. Also fällt mir gerade nicht ein, wie es heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Sieht manchmal Probleme, wo gar keine Probleme sind. Der Hirte, der steht für das Dach des Hauses. Das kannst du da einfach so drauf machen. Für Geborgenheit, Schutz, Raum für Wiederherstellung, für Beziehung. Und wisst ihr, jetzt sind wir diese 5 Gaben einmal durchgegangen. Habt ihr euch da irgendwo wiedergefunden? Fällt euch was auf bei diesem Bau da? Da ist noch ziemlich viel Luft, oder? Dieser fünffältige Dienst, das sind Leitungsgaben, aber es braucht ja alle anderen Gaben auch, damit das Haus vollständig ist. Schaut mal. Es braucht jeden. Und dieses Haus ist ja nur ein Bild für die Gemeinde. Die Bibel hat mehrere Bilder für die Gemeinde. Ne? Den Leib und der Tempel und da gibt es auch Bibelstellen, wo steht, dass jeder sich einbauen soll. Jeder ist ein Stein des Tempels, der sich an seinem Platz einbauen muss. Und der Tempel funktioniert nur, wenn jeder auf seinem Platz ist. Wenn hier jetzt irgendwie noch so viel Luft ist oder so, dann gibt es Leute, die einfach, so wie beim Leib, wenn der kleine Finger oder die Leber oder so sagt, ich möchte jetzt heute mal hier hingehen und morgen mal da hingehen oder so, dann sind sie für den Leib irgendwie nicht so nützlich und dann fehlt an der Stelle was. Ich glaube wirklich, dass es über diese Wahrheit von diesem fünffältigen Dienst jetzt eine neue Offenbarung gibt, dass die Gaben sich einander unterordnen müssen, damit Christus wirklich durch diese Gaben wirken kann. Und damit die Gemeinde funktioniert. Das ist wie in der Ehe und in der Familie. Es kommt Schönheit in der Gemeinde und gleichzeitig ganz viel Unreife ans Licht. Aber ich glaube auch, dass Gott diese Dinge benutzen kann, um uns alle zu formen. Es ist nur notwendig, dass wir demütig und in Liebe miteinander umgehen, damit wir das Band des Friedens bewahren und damit Gott sein Ziel mit uns als Gemeinde erreichen kann. Und ich bin jetzt fast am Ende, weil Paulus fasst dieses Ganze nochmal in den letzten beiden Versen von diesem Text, in Vers 15 und 16, fasst er den Zweck des ganzen Textes nochmal zusammen und damit möchte ich schließen. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten, in jeder Hinsicht Christus ähnlicher zu werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich finde, das sollte auch das Ziel für unsere Gemeinde sein. Ich glaube, das ist Gottes Ziel mit uns als Oase, dass wir ein Leib sind und ein Bau, der gesund ist und dass wir leuchten in dieser letzten Zeit, weil sowas, so eine Art von Gemeinschaft ist so außerordentlich und außergewöhnlich in dieser Zeit und es wird immer mehr auffallen und wir werden viele Menschen erreichen. Viele Menschen werden sich angezogen fühlen. Die Menschen sehnen sich einfach nach Nähe von Beziehung, sie sehnen sich nach Liebe, nach einer gesunden Umgebung, wo sie wachsen können und ja, wo sie sich sicher fühlen. Ich hoffe, jeder von euch hat sich irgendwie ein bisschen wiedergefunden. Vielleicht habt ihr auch mich wiedergefunden. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich über den Hirten am meisten erzählt habe, weil dazu fiel mir einfach am meisten dazu ein. Ich wünsche mir einfach immer, dass alle sich wohlfühlen und dass es hier gemütlich ist. Wisst ihr, das gehört auch dazu. Ich bin gerade super glücklich darüber, dass wir jetzt so ein paar Räume gestaltet haben. Auch den Dienstraum da oben finde ich so mega. Ich freue mich so doll, dass es wirklich ein Raum für Gemeinschaft ist, wo man sich wohlfühlen kann. Das gehört auch dazu. Und ich denke, jeder von euch hat einen anderen Blick, eine andere Sicht. Und ja, lasst uns einfach nochmal beten. Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde Oase. Gott, ich danke dir, dass du eine Berufung für uns als Gemeinde hast und auch für jeden Einzelnen von uns. Herr, danke, dass du uns hilfst, einander in Liebe zu ertragen, Herr. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig, weil hier sind so wunderbare Leute, Herr. Es gibt nur wunderbare Leute hier. Gott, und ich bitte dich, dass du jedem von uns seine besondere Gabe zeigst, Herr, und dass du ihn in Reife führst, Herr, dass er treu ist und dass du ihn von Kleineren in Größeres setzen kannst, Herr. Danke, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten und dass du uns mit dem Band des Friedens alle miteinander verbindest, Herr. Herr, Verbindung ist in dieser heutigen Zeit sowas ganz Besonderes. Es glänzt wie ein Edelstein, das sehe ich gerade so, weil der Feind bringt so viel Trennung, Herr. Und du bringst Verbindung, Herr. Danke, dass du uns miteinander verbindest, auch jeden, der heute nicht hier ist, der ist mit uns verbunden, Herr. Gott, wir ehren dich, du bist heilig. Herr, du bist heilig für immer und es gibt nichts, was größer ist als du, Herr. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen für jeden Einzelnen, Herr, dass du uns in diesen Worten in die neue Woche begleitest, Herr. Amen.